Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast und dein Weg in das politische Engagement. Denn wir zeigen Folge für Folge eine andere Möglichkeit, aktiv zu werden, für eine Sache einzutreten und sich zu beteiligen. Mein Name ist Raul Krauthausen und ich bin Inklusionsaktivist. Heute frage ich, wie kann ich was bewegen beim Deutschen Roten Kreuz? Das Deutsche Rote Kreuz, Teil der weltweit größten humanitären Organisation, bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Von der Hilfe in Katastrophenfällen und der Unterstützung in Suppenküchen bis hin zur Jugendarbeit und Seniorenbetreuung. Das DRK ist eine Plattform für alle, die sich für die Gemeinschaft einsetzen möchten.
Generell ist der Anspruch, dass man erstmal gar nichts mitbringen muss, außer einem ernsthaften Interesse, sich einzubringen und vielleicht auch die Möglichkeit oder den Willen dazu, sich auch unterstützen zu lassen bei der Suche nach der richtigen Betätigungsform. Das wäre erstmal der Anspruch, das sehr niedrigschwellig zu gestalten.
Ehrenamtliche beim DRK finden in den unterschiedlichsten Bereichen ihre Berufung, abhängig von ihren Interessen und Fähigkeiten.
Also tatsächlich ist die Frage danach, wie man Ehrenamtliche erreicht, meist eher umgekehrt, wie finden die Ehrenamtlichen zum Deutschen Roten Kreuz? Ich glaube, dass da eine ganz zentrale Rolle die konkreten Aktivitäten vor Ort macht. Ich glaube, in Deutschland kommt man früher oder später mit dem Deutschen Roten Kreuz in Verbindung auf lokaler Ebene. Es gibt Menschen, die gehen Blut spenden, nutzen eine Kleiderkammer, bringen Kleider zur Kleiderkammer etc. Ich glaube, darüber werden viele Menschen erstmal sensibilisiert, dass da ein Bedarf besteht und fragen häufig vor Ort nach, wie sie sich einbringen können. Wir haben natürlich Strukturen, die das institutionalisieren. Es gibt ein Jugendrotkreuz, es gibt Schulsanitätsdienste etc., in denen viele Menschen auch einfach ehrenamtliches Engagement als Teil ihrer eigenen Biografie auch sehen und da quasi mit den Strukturen mitwachsen. Natürlich gibt es aber auch Versuche, insbesondere über Social Media, über diverse Öffentlichkeitskanäle aktiv für eine Beteiligung zu werben, und da sehen wir einen expliziten Bedarf bei der Frage, wie erreichen wir Menschen, die nicht zur klassischen Klientel im Ehrenamt gehören. Und da sind Aspekte von Barrierefreiheit, von einfach Informationen zu finden, Role Models zum Beispiel zu erreichen, ist da eklatant wichtig. Und da versuchen wir darauf zu reagieren, indem wir einfach spezifische Angebote und Informationsmaterialien nochmal erstellen. Wir versuchen, Engagement generell niedrigschwelliger zu gestalten, dass das nicht immer bedeutet, man muss sich langfristig einbringen, sondern es gibt auch Ad-hoc-Einsätze. Wir haben verschiedene Projekte, die auch mehr und mehr bundesweit umgesetzt werden, in denen zum Beispiel die Erfahrung von Menschen mit Fluchtbiografie in Videos festgehalten wird und dann vorgespielt im Sinne von einem Role Model und dazu erklären, wie man sich beteiligen kann. Versuchen letztlich natürlich auch mit anderen Nationalgesellschaften zu kooperieren und im Austausch zu bleiben, wie es freiwilliges, ehrenamtliches Engagement in anderen Ländern gestaltet, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist vielleicht auch die Erwartungshaltung bei Menschen, die sich hier einbringen wollen. Und das ist immer ein wichtiger Aspekt, dass diese ganzen Prozesse gut zu begleiten, um irgendwie auch Menschen, die sich engagieren und engagieren wollen, helfen, auch eigene Grenzen wahrzunehmen, um eine Professionalität zu gewährleisten, um auch eine Verbindlichkeit herstellen zu können für alle Beteiligten und zu sagen, wenn es einen Einsatz gibt und eine Person fest damit rechnet, beispielsweise bei einer Suppenküche was zu essen zu bekommen, dann ist es auch wichtig, dass gewährleistet ist, dass selbst in Krankheitsfällen jemand einspringt und das backupt. Und das sind alles strukturelle Aspekte, die wir mit im Blick behalten müssen.
Die Arbeit beim DRK ist nicht nur eine Gelegenheit zu helfen, sondern auch eine Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen und in einem Team aus Gleichgesinnten wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Ich möchte vermeiden, zu stereotypisieren, aber natürlich, ich habe es schon erwähnt, dass ehrenamtliches Engagement bedeutet, man braucht bestimmte Ressourcen, sowohl monetär als auch von persönlichen Fähigkeiten oder zumindest den Mut dazu, zu merken, was man eigentlich kann und dass das für andere wertvoll sein könnte. Und da haben wir dann doch einen starken Bias einfach hin zu Menschen, die in einer Lebenssituation sind, wo sie in der Regel finanziell unabhängig sind, wo man die Zeit dazu hat, entweder parallel zum Beruf oder vielleicht im Ruhestand sich einzubringen oder eben Menschen, die sehr früh in so klassische Strukturen eingebunden sind, Jugendrotkreuz etc. Und das ist einfach, ich kann keine konkreten Zahlen nennen, aber das ist in der Regel, sind das Vertreterinnen der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist auf jeden Fall ein Phänomen, dass Menschen mit Fluchtbiografie unterrepräsentiert sind, dass Menschen, die sich um Care-Arbeit verstärkt kümmern müssen, da unterrepräsentiert sind, dass Menschen mit Behinderung unterrepräsentiert sind. Das sind alles Personen, die sich sehr stark engagieren, was aber, glaube ich, nicht im Sinne von so einem institutionalisierten Ehrenamt wahrgenommen wird und was einfach vielfältige Hürden bietet, um gar nicht Teil von einem Engagement sein zu können.
Ehrenamtliche beim Deutschen Roten Kreuz sind oft überrascht, wie bereichernd und vielseitig ihre Tätigkeit ist und weit entfernt von der landläufigen Vorstellung einer reinen Hilfsorganisation.
In der Regel, wenn in dem jeweiligen Projekt oder bei dem Angebot vor Ort alles so läuft, wie wir es uns wünschen, dann gäbe es dort eine Person, die ansprechbar ist, die das Engagement begleitet, die eine Ehrenamtskoordination durchführt und die gemeinsam mit Interessierten erstmal rausfindet, was sind denn Fähigkeiten, die ich einbringen will und auch einbringen kann. Das bedeutet, man wird vielleicht auch schauen, wenn eine Person in ihrem Alltag beruflich schon in der Kita arbeitet, dass die vielleicht nicht nach Feierabend das immer noch weitermacht und dann irgendwann in den Burnout kommt. Ich glaube, das ist immer eine große Gefahr, dass Menschen, die ohnehin schon sehr sozial engagiert sind, solche Ehrenämter dann noch zusätzlich aufnehmen. Aber letztlich wäre der Anspruch, gemeinsam mit den Interessierten Betätigungsmöglichkeiten zu finden und darin aber auch zu wachsen. Wir versuchen, Menschen auszubilden. Da macht es natürlich einen großen Unterschied, ob man in der Bergwacht lernen muss, wie man sich irgendwo sichert und abseilt oder ob man in der Großküche dabei hilft, Menschen zu versorgen. Das ist sehr, sehr individuell und da kommt es natürlich auch auf die jeweilige Struktur und die Angebote vor Ort an.
Aber das Deutsche Rote Kreuz steht für noch mehr. Neben den offensichtlichen Tätigkeiten wie der medizinischen Notfallhilfe engagiert sich das Deutsche Rote Kreuz auch in der Bildungsarbeit, in der Integration von Geflüchteten und in der Unterstützung sozial benachteiligter Gruppen. Durch die Vielfalt der Aufgaben wird das Deutsche Rote Kreuz zu einem Spiegelbild der Gesellschaft, in der es wirkt. Und in diesem Sinne ist jeder ehrenamtliche Einsatz, egal in welchem Bereich, ein wertvoller Beitrag zum großen Ganzen. Für alle, die sich beim DRK engagieren möchten, gibt es viele Wege. Man kann sich zeitlich begrenzt für ein bestimmtes Projekt einsetzen oder als aktives Mitglied regelmäßig mitarbeiten. Das DRK bietet auch die Möglichkeit, in Katastrophen- und Notfallsituationen zu helfen, wo schnelle und effiziente Unterstützung oft lebensrettend sein kann.
Also es gibt eine bundeszentrale Plattform, über die man Einsatzstellen finden kann. Das ist aber noch relativ neu. Wir versuchen da mit einem Projekt, das heißt Easy, das jetzt an den Start gehen soll und zunehmend die Engagementlandschaft in Deutschland abdecken soll, in dem sehr klar und einheitlich erkenntlich wird, was wird vor Ort überhaupt gesucht, im Umkreis, Umkreissuche etc., dass man da möglichst schon passgenau ein Matching vorab hat und wird dann aber an die konkreten Strukturen vor Ort verwiesen. Dann in einem zweiten Schritt hängt es davon ab, können die Ressourcen vor Ort das abdecken, dass man wirklich individuell angesprochen und begleitet wird. Und da haben wir so ein bisschen die Sorge, dass tatsächlich die die Projekte, in denen ohnehin schon eine gute Ehrenamtsarbeit geleistet wird, dass die aktuell eher in der Lage sind, das auch nochmal nach außen zu tragen, neue Ehrenamtliche einzuarbeiten und zu begleiten. Kleinere Projekte, vor allem haben wir häufig das Problem, zum Beispiel ländlicher Raum, wenn auch die Mobilität stark eingeschränkt ist, um überhaupt in Einsatzprojekte zu kommen, dass die da noch ein bisschen hinterherhinken. Und das versuchen wir auf struktureller Ebene zu lösen, indem wir einfach möglichst viel Arbeit schon wegnehmen und so ein Matching schon vorher so ein bisschen aussondieren, dass dann wirklich möglichst passgenau Menschen dort in den Projekten landen, wo sie sich auch wirklich wohlfühlen und ihre Fähigkeiten und Interessen auch einbringen können. Also was auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung ist, ist so eine permanente Prekarität auch von Projekten. Also es ist in sehr, sehr seltenen Fällen so, dass ein Projekt, auch wenn das noch so gute Arbeit leistet, wirklich langfristig planen kann. Das heißt, sehr häufig sind Mittel, die zur Verfügung stehen, nur jährlich oder man ist auf einzelne Spenden angewiesen. Das heißt, die ganzen Menschen, die da mit sehr viel Empathie, sehr viel Expertise sich in Projekte einbringen, gehen unter Umständen verloren, wenn dann einfach Förderungen eingestellt werden. Muss immer davon ausgehen, Ehrenamt muss man sich auch leisten können. Wir sind gerade in der Situation, in der an allen Stellen Menschen davon betroffen sind, von Inflation, von Arbeitslosigkeit etc. Da ist es auch schwierig, einfach Menschen zu finden, die dort noch so ein großes Commitment mit der Sache haben, sich einzubringen. Und natürlich ist man auch in weiten Teilen der Gesellschaft unter Umständen mit Angriffen konfrontiert, wenn man sagt, man möchte Menschen, die Schutzsuchende in Deutschland sind, unterstützen.
Keine Ahnung, wie es euch geht. Aber wenn ich ans Deutsche Rote Kreuz denke, denke ich zuerst an Krankenwagen, Sanitäter oder Auslandseinsätze mit Suchhunden in Katastrophengebieten. Aber auch hier, im Schatten der riesigen Plattenbauten von Berlin-Marzahn, ist das Deutsche Rote Kreuz aktiv. Die Jugendfahrradwerkstatt Powerpedale liegt in einem ruhigen Winkel und ist mehr als nur eine Reparaturstätte für Fahrräder. Sie ist ein Symbol für die Gemeinschaft, Zusammenarbeit und das ehrenamtliche Engagement, das im Kern der DRK-Arbeit steht.
Wir gehen davon aus, dass die Menschen individuelle Fähigkeiten, Interessen haben, diese einbringen können und wollen, aktiv an Gesellschaft partizipieren. Also natürlich ist die Geflüchtetenhilfe ein sehr großes Betätigungsfeld, wo auch sehr große Bedarfe bestehen, vor allem in akuten Krisensituationen wie jetzt die Ukraine-Krise beispielsweise. Wir wollen es aber vermeiden, dass so ein Bild entsteht von Menschen, von Schutzsuchenden oder migrierten Menschen als reine Hilfeempfängerinnen und Empfänger, sondern wir wollen schon eine aktive Rolle stärken. Ich bin Bastian Schlink, ich bin im DRK-Bundesverband Referent für Migration und Integration. Das heißt, wir haben ein sehr großes Team, das sich mit vielfältigen Aspekten von Migration, Integration und Flucht beschäftigt. Und mein persönlicher Schwerpunkt aktuell ist das bürgerliche Engagement für und mit Geflüchteten und letztlich mit dem Ziel, die Teilhabe und Teilgabe von Geflüchteten in der deutschen Gesellschaft zu stärken und zu erhöhen.
In der Jugendfahrradwerkstatt Powerpedale werden alte und gebrauchte Fahrräder, die gespendet wurden, repariert und an Menschen aus der Nachbarschaft weitergegeben. Dieses Projekt ist nicht nur eine Hilfe für diejenigen, die sich kein Fahrrad leisten können, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Lernens für Jugendliche und Erwachsene aus der Gegend. Sie erlernen wichtige handwerkliche Fähigkeiten und entwickeln ein Verständnis für die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Wiederverwendung.
Und das ist was, was ja auch häufig Menschen in Abrede gestellt wird oder häufig unterstellt wird. Geflüchtete Menschen kommen nur nach Deutschland, um von irgendeinem Wohlstandssystem zu profitieren, ohne sich da einzubringen. Und da wollen wir Möglichkeiten schaffen, dass Menschen sich einbringen und dass das aber auch sichtbar wird. Im Sinne von einem Role Model, dass andere das vielleicht genauso tun, aber auch einfach um zu zeigen, das ist überhaupt nicht so, dass Menschen aus einer reinen Passivität raus sich in ein gemachtes Nest setzen wollen, sondern tatsächlich Gesellschaft mitgestalten wollen und können, wenn man sie lässt.
Die Arbeit in der Werkstatt und die Interaktion mit den Menschen aus der Nachbarschaft tragen zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei. Dies ist besonders wichtig in einem Stadtteil wie Marzahn, der durch eine hohe Anzahl von Bewohnern mit Migrationshintergrund und Geflüchteten geprägt ist. Projekte wie Powerpedale fördern den interkulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis.
Es muss schon klar sein, dass wir immer in einem gesellschaftlichen Kontext agieren, der regional völlig unterschiedlich ist. Strukturen müssen bereit sein, das zuzulassen. Da ist so ein großer Verband wie das Deutsche Rote Kreuz wahrscheinlich häufig auch ein Spiegel der jeweiligen Gesellschaft vor Ort. Und natürlich gibt es da massive Unterschiede. Aber es gibt zunehmend Positivbeispiele, die wir versuchen zu bestärken, ohne vorzugaukeln, dass das alles reibungslos funktioniert. Aber wir glauben, mit der Sichtbarmachung von guten Beispielen, von Biografien, bei denen das wirklich zum Tragen kommt, das kann ein Mehrwert sein und sollte ein Mehrwert sein. Und wir glauben, das ist wichtig, um weitere Schritte zu gehen, Prozesse voranzutreiben. Und gerade dort, wo vielleicht noch zu wenig passiert, einfach auch Mut machen, zu sagen, der Weg lohnt sich. Und wir wollen alle, die daran interessiert sind, sich da zu beteiligen, einfach unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Es klingt vielleicht für manche etwas kitschig, aber das Engagement beim Deutschen Roten Kreuz ist vor allem von einer starken Gemeinschaft geprägt, die durch das gemeinsame Ziel, anderen Menschen zu helfen, zusammengehalten wird. So wie in der Jugendfahrradwerkstatt Powerpedale in Marzahn, wo jeder Handgriff und jede reparierte Kette nicht nur ein Fahrrad, sondern auch die Gemeinschaft stärkt, findet jeder Freiwillige beim DRK seinen Platz.
Also wir müssen immer gucken, ob wir uns tatsächlich an praktischen Beispielen oder Einzelbiografien orientieren oder an strukturellen Fragen. Ich glaube tatsächlich, die einzelnen Biografien sind erstmal besser greifbar und damit kann man irgendwie auch Barrieren vielleicht ein bisschen einreißen, wenn Menschen skeptisch sind. Da versuchen wir schon ganz konkrete Biografien vorzustellen, wie zum Beispiel jetzt in diesem Jahr, der Bundespräsident lädt einmal im Jahr zu so einem Bürgerfest ein. Da haben wir bewusst eine Person aus dem Ehrenamt mit eigenem Migrations- und Fluchthintergrund vorgeschlagen, einfach um zu zeigen, diese Biografien gibt es und die sind ein wichtiger Bestandteil in Krisensituationen. Und die Person, die wir dort vorgeschlagen hatten, die letztlich auch eingeladen wurde, ist selbst als Schutzsuchender aus dem Irak nach Deutschland gekommen im Jahr 2016, hat sich dann dort direkt mit seinen Kurdisch-Sprachkenntnissen in eine Migrationsberatung eingebracht, war dann in Corona-Maßnahmen ganz aktiv involviert und hat jetzt zuletzt ukrainische Geflüchtete in Empfang genommen und denen bei der Ankunft geholfen. Das sind natürlich Einzelbeispiele, aber das zeigt ein bisschen, was Menschen in der Lage sind und willens sind, gesellschaftlich beizutragen. Das wäre so ein Positivbeispiel auf einer individuellen biografischen Ebene. Davon gibt es vielfältige Beispiele. Strukturell wird es dann deutlich schwieriger und da sind meist eher auf lokaler Ebene einzelne Projekte. Es gibt teilweise Versuche, Migrantinnenbeiräte mit zu stärken oder vor Ort aufzubauen in Regionen, in denen gerade Debatten um Asyl, um Flucht, Geflüchtete sehr kritisch gesehen sind. Das sind so kleine Erfolge im Alltag, die ich nicht zu sehr an die große Glocke hängen würde, weil da noch viel Luft nach oben ist. Natürlich muss man davon ausgehen, dass das sehr erschütternde Einzelbiografien sein können, dass Menschen sehr viel erlebt haben, was man sich unter Umständen selbst gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, die Frage ist, ob das wirklich so zentral im Vordergrund steht. Ich glaube, dass viele Menschen sehr bewusst entscheiden, ob und mit wem sie das teilen möchten und mit wem nicht. Und da zeigt sich in der Praxis sehr häufig, dass Menschen erstmal ankommen und zur Ruhe kommen wollen und das deswegen wahrscheinlich auch an Unterstützerinnen gar nicht so schnell herantragen. In einem zweiten Schritt, und das ist sehr wichtig zu erkennen, an welcher Stelle ist die Person, die über solche Erfahrungen zum Beispiel spricht, überhaupt dazu in der Lage, damit umzugehen und an welcher Stelle braucht man professionelle Unterstützung. Das ist ein Aspekt, den wir auch versuchen, in der Breite der Verbandsaktivitäten mit abzudecken, zu erkennen, wann muss eine Person zum Beispiel psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen, wann muss die tatsächlich nochmal einfach sehr spezifische Unterstützungsleistungen erhalten. Und da versuchen wir fortwährend Ehrenamtliche zu sensibilisieren im Sinne von einem Selbstschutz, aber natürlich auch im Sinne von Schutz der Betroffenen. Deswegen meines Erachtens ist natürlich immer die Gefahr, dass man mit emotional belastenden Situationen konfrontiert ist. In der Regel ist in meiner Wahrnehmung aber die ehrenamtliche Praxis eher von einer gewissen Leichtigkeit und von einer Fröhlichkeit geprägt, weil ganz bewusst Orte der Begegnung geschaffen werden, des Austauschs. Es gibt sehr viele Formate, in denen gemeinsam gekocht wird, in denen Lieder gesungen werden, in denen man musiziert, Sport treibt etc. Das sind oft, glaube ich, eher die Momente von der Leichtigkeit und von der Freude. Und das sollte man bestärken. Menschen, die dann wirklich noch mal tiefergehende Unterstützung brauchen, die müssen dann in professionelle Strukturen vermittelt werden. Und auch das ist Teil unserer Arbeit.
Letztendlich zeigt die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes, dass es viele Wege gibt, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ob durch die direkte Hilfeleistung in Notfällen, die Unterstützung sozialer Projekte oder die Förderung des Gemeinwohls. Das DRK bietet jedem die Chance, einen Unterschied zu machen und in der Unterstützung sozial benachteiligter Gruppen. Wir hoffen, ihr habt heute einen guten Einblick bekommen. Vielleicht wollt ihr euch auch engagieren. Schaut nach, nehmt Kontakt auf, probiert es aus, wenn ihr was bewegen wollt. Alle wichtigen Infos findet ihr unter wiekannichwasbewegen.de oder in den Shownotes. Oder habt ihr noch Fragen? Schreibt uns einfach in die Kommentare oder an podcast@wiekannichwasbewegen.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, positiv bewertet und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wie kann ich was bewegen? Ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr politisch etwas bewegen könnt, dann hört unbedingt auch in die ersten Staffeln dieses Podcasts rein. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie Luisa Neubauer, Carola Rakete, Katja Diehl oder Waldemar Zeiler etwas bewegen. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Und denkt immer daran, Veränderung ist möglich. Alles, was du allein tun musst, ist anzufangen. Lasst uns was bewegen. Bis bald.